Wir lesen heute Morgen aus den Gebeten König Kuntis das 42. Gebet. So wie die Ganga für immer ungehindert ins Meer strömt, so lass meine Zuneigung ständig dir entgegenstreben, ohne auf jemand anders abzuweichen. Erläuterung. Die Vollkommenheit rein hingebungsvollen Dienstes ist dann erreicht, wenn alle Aufmerksamkeit auf den transzendentalen liebevollen Dienst des Herrn gerichtet ist. Die Fesseln aller anderen Neigungen zu durchtrennen, bedeutet natürlich nicht völlige Verneinung feinerer Elemente wie Zuneigung zu jemand anders. Das ist nicht möglich. Ein Lebewesen, wer immer es auch sein mag, muss dieses Gefühl der Zuneigung zu anderen haben, denn dies ist ja ein Symptom des Lebens. Die Merkmale des Lebens wie Wünsche, Zorn, Verlangen und auch Gefühle der Zuneigung können nicht ausgelöscht werden. Nur das Ziel muss geändert werden. Wünsche kann man nicht aufgeben, doch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, dadurch werden die Wünsche nach Sinnbefriedigung zu Wünschen für den Dienst des Herrn. Die sogenannte Zuneigung zu Familie, Gesellschaft, Heimat und so weiter stellt nichts weiter als verschiedene Stufen der Sinnbefriedigung dar. Wenn diese Wünsche geändert werden und man sich nur noch die Befriedigung des Herrn wünscht, nennt man dies hingebungsvollen Dienst. Aus der Bhagavad Gita erfahren wir, dass Arjuna nicht mit seinen Brüdern und Verwandten kämpfen wollte, nur um seine persönlichen Wünsche zu befriedigen. Als er aber die Botschaft des Herrn in Form der Bhagavad Gita vernahm, änderte er ja seinen Entschluss und erfüllte die Wünsche des Herrn. Hierdurch wurde er ein berühmter Geweihter des Herrn, denn wie in allen Schriften erklärt wird, erreichte Arjuna die spirituelle Vollkommenheit, indem er dem Herrn in Freundschaft diente. Die Freundschaft zwischen Arjuna und Krishna, die Freundschaft zwischen Arjuna und Krishna, ihre Anwesenheit, nichts hatte sich geändert. Nur Arjuna hatte sich durch seinen hingebungsvollen Dienst verändert. So wiesen auch die Gebete Kuntis auf die gleiche unbedingte Umkehr ihres Handelns hin. Srimati Kunti wollte dem Herrn ohne Abweichung dienen, so lautet ihr Gebet. Diese reine Hingabe ist das endgültige Ziel des Lebens. Gewöhnlich stellen wir unsere Aufmerksamkeit in den Dienst einer Sache, die nicht göttlich ist oder nicht gerade zum Plan des Herrn gehört. Wenn man es zu seinem Plan macht, dem Herrn zu dienen, das heißt, wenn die Sinne durch den Dienst für den Herrn geläutert sind, dann nennt man dies den rein hingebungsvollen Dienst. Srimati Kunti Devi strebte diese Vollkommenheit an und betete darum zum Herrn. Ihre Zuneigung zu den Pandavas und den Vrishnis befindet sich nicht außerhalb des hingebungsvollen Dienstes, denn der Dienst für den Herrn und der Dienst für den Gottgeweihten sind identisch. Manchmal ist der Dienst für die Gottgeweihten sogar noch wertvoller als der Dienst für den Herrn. Hier jedoch beruht die Zuneigung Kunti Devis zu den Pandavas und den Vrishnis auf ihrem Verwandtschaftsverhältnis. Diese Feste der Zuneigung der materiellen Ebene ist Maya. Denn die Beziehung des Körpers und des Geistes beruhen auf dem Einfluss der äußeren Energie. Die auf die höchste Seele gerichteten Beziehungen der Seele sind wirkliche Beziehungen. Als Kunti Devi die Verwandtschaftsbeziehung durchtrennen wollte, meinte sie damit die Durchtrennung der auf den Körper gerichteten Beziehung. Die auf den Körper gerichtete Beziehung ist ja die Ursache materieller Knechtschaft. Die seelische Beziehung aber ist die Ursache von Freiheit. Diese Beziehung von Seele zu Seele kann durch die Beziehung zur Überseele hergestellt werden. Sehen in der Dunkelheit ist kein Sehen, Sehen im Licht der Sonne aber bedeutet, die Sonne zu sehen und auch alles andere, was man in der Dunkelheit nicht wahrnehmen konnte. Ebenso verhält es sich mit dem hingebungsvollen Dienst. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale
Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasratyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Ich möchte euch noch einmal das Gebet von Königin Kunti vorlesen, aber vorher noch ein kleines Bild geben, in dem dieses Gebet besser verstanden werden kann. Wenn ihr nach Gangotri geht, das ist eine Stadt, die ungefähr, ja, ziemlich genau 24 Kilometer vom Gomukh, dem Gangesquelle, entfernt liegt, also unterhalb des Gangesquells liegt, dann könnt ihr die unglaubliche Kraft von Mutter Ganga wahrnehmen. Sie kommt mit einem Riesen, mit einer großen Geschwindigkeit und einer direkt bewegenden spirituellen Präsenz von ihrer Quelle heruntergeschossen und schiebt dabei alle Hindernisse aus dem Wege. Dies Jahr ist Mutter Ganga so stürmisch, die stürmische Mutter, dass sie die ganze Stadt Gangotri unter Wasser gesetzt hat. Ein dort lebender Yogi hat mir ziemlich lakonisch geschrieben, Mutter Ganga hat Gangotri gereinigt. Also alle Hindernisse werden von der Ganga hinweggespült, bis sie dann schließlich in Kapila Ashrama in den Golf von Bengalen mündet, mit einem großen Delta, einem Ganga-Delta. So, Königin Kunti erinnert sich in dem Gebet an Mutter Ganga und ihre Zielstrebigkeit, alle Hindernisse zu überwinden, um in den Ozean zu münden, und sagt, O Herr des Madhu, das ist ein Name von Krishna, so wie die Ganga für immer ungehindert ins Meer strömt, so lass auch meine Zuneigung ständig dir entgegenstreben, ohne auf jemand anders abzuweichen. Dieses Gebet wirft sofort eine Frage auf, zwei Fragen eigentlich auf, denen wir uns heute Morgen zuwenden möchten. Die erste Frage ist, ja, das geht hier darum, eine Beziehung zu Krishna herzustellen, wie die Ganga, die eine Beziehung zum Ozean herstellt, sie strömt in ihn hinein, so soll auch unsere Zuneigung zu Krishna hereinströmen. Und das andere, was gesagt wird, ist eine Negation, so scheint es. Es wird gesagt, lass meine Zuneigung nicht auf andere gerichtet sein. Ich möchte in umgekehrter Reihenfolge diese beiden Themen heute behandeln. Zunächst einmal, wie steht es mit Zuneigung im spirituellen Leben zu anderen Menschen? Wie steht es überhaupt zu Beziehungen? Ein Thema, was so wichtig geworden ist, nicht nur in der säkularen Gesellschaft, sondern auch in der Hare Krishna-Bewegung macht man sich sehr intensiv Gedanken über gute, ausgereifte Beziehungen. Wie steht es damit? Soll nach dem Text zu urteilen, wer nur auf Gott gerichtet ist, ist ein gottesbewusster Mensch, nur in Gott vertieft, oder sind da noch andere Beziehungen möglich? In den Schriften werden 5 verschiedene Beziehungen erwähnt. Sehr interessant, die zur Kenntnis zu nehmen. Pancha Sambandha, die 5 Beziehungen. Die erste heißt Pita Putra Sambandha, die Vater-Sohn-Beziehung oder Vater-Tochter-Beziehung oder Tochter-Vater-Beziehung, Tochter-Mutter-Beziehung, Sohn-Mutter-Beziehung. Also eine Art der Elternschaft und Kindschaft. Das ist die erste Beziehung, die erwähnt wird. Die zweite Beziehung heißt Pati-Patni-Sambandha, die Beziehung, die ein Ehemann zu seiner Frau hat und die Frau zu ihrem Ehemann. Die dritte Beziehung heißt Prabhu-Britya-Sambandha, die Beziehung, die ein Meister oder in unserem Arbeitsverhältnis ein Chef zu seinem Diener oder vielleicht Angestellten hat. Zum Beispiel einer unserer Mitglieder vom Ferienlager ist in einer solchen Beziehung. Der Chef kommt am Donnerstag zurück mit rauchendem Ferienkopf und braucht seine Sekretärin, und die Sekretärin kann sich, also für Sekretärsarbeit, kann sich diesem Chef natürlich nicht entziehen und kommt deswegen dahin, eilt aber danach schnell wieder hierher zurück. Und das ist eine Beziehung zwischen Meister und Diener oder Chef und Angestellter. Die vierte Beziehung, sehr wichtig, Bandhu Bandhava Sambandha, die Beziehung von Freund zu Freund oder Freundin zu Freund so weiter, nicht Freundschaft. Und die fünfte Beziehung heißt Itala Sambandha, andere Beziehungen. Das wird so analysiert, also kommt in alle anderen Beziehungen mit hinein. Also darf ich wiederholen: Elternschaft bzw. Kindschaft, Ehe, Meister, Angestellter oder Diener, Freundschaft und Andersschaft, also eine andere Art von Beziehung. Dies sind die 5 Arten der Beziehung, die in der materiellen Welt eingegangen werden von den Lebewesen mit mehr oder weniger Erfolg. Viel Freude liegt in diesen Beziehungen da, aber auch viel, wenn es nicht klappt, ist es auch eine die Ursache von Problemen, die dann gelöst werden müssen, wo sie auftreten. Nun, aus einer spirituellen Sicht gesehen, nicht aus einer materiellen Sicht, sondern einer spirituellen Sicht gesehen, gibt es nur eine Beziehung. Die Beziehung, die die spirituelle Seele zu Gott hat. Wenn die spirituelle Seele in die materielle Welt hineinkommt und einen physischen Körper annimmt, dann tauchen diese anderen Beziehungen auf, die, wie wir gleich sehen werden, eine ganz bestimmte Wichtigkeit hat. Einen wichtigen Platz, jedoch einen isolierten, sagen wir mal, einen Platz, der auch seine Grenzen hat. Spirituell gesehen kann die Seele erst dann glücklich werden, wenn sie ihre Beziehung zu Krishna aufnimmt. Da wir aber ein Resident der materiellen Welt sind, haben wir auch andere Beziehungen und müssen sehen, dass diese Beziehungen förderlich sind. Letztendlich förderlich wozu? Nun, damit wir unsere ewige Liebesbeziehung zu Krishna eingehen können. Die Acharyas sagen deswegen, Seta Sambandha Sambandha Amar. Ich habe eine Beziehung mit dir, Krishna, eingegangen, und alle Beziehungen, die ich hier in der materiellen Welt etabliert habe, basieren auf dieser Beziehung zu Krishna. Lass uns einmal kurz analysieren aus dem platonischen Blickwinkel, also der Philosophie Platons, warum es für unser Gesamtwohl wichtig ist, Beziehung zu basieren auf etwa auf eine spirituelle Grundlage, nämlich dass wir eine Beziehung zu Krishna haben. Platon hat etwas Interessantes festgestellt, was heutzutage mit Furore auch von den esoterischen Kreisen aufgenommen wird. Er hat festgestellt, dass sich ein Mann bzw. eine Frau alleine oft etwas unvollkommen vorkommt, noch nicht ganz komplett, kann man sagen, inkomplett. Und dass sie deswegen eine Beziehung eingehen, in der sie versuchen, ein bisschen mehr sich wohl zu fühlen und sich einfach kompletter, ausgefüllter vielleicht zu fühlen. Er gab einen Vergleich dafür. Der Mann alleine, sagt er, in dieser materiellen Welt, fühlt sich wie ein Halbkreis und die Frau auch wie ein alleiniger Halbkreis und sie kommen so mit zusammen in einer Freundschaft oder einer Ehe, um einen ganzen Kreis zu bilden. Vielleicht kennt ihr das von eurer eigenen Mentalität, dass ihr manchmal so überlegt im Leben, na, was fehlt mir denn noch zu meiner Gesamtfreude, und geht die Hand so nach rechts oder nach links, ist da denn jemand? Der Wunsch ist dann, jemanden zu finden und eine Freundschaft mit ihm einzugehen. Der Wunsch ist auch da, mit dem Freund, mit einem anderen Geschlecht eine Freundschaft einzugehen, weil die so anders sind und das, was einem vielleicht fehlt, geben kann. Auf der rein menschlichen Ebene, die wir von der spirituellen Sicht ja die bedingte Ebene nennen, ist das richtig so. Die meisten von uns brauchen zu ihrer Entwicklung eine solche Beziehung wahrscheinlich. Nun, Platon sagte weiter, wenn jetzt zwei die Halbkreise so zusammenfinden und einen Ganzkreis bilden, ist das ein Ideal, was sie anstreben. Ein Ideal, was aber selten erfüllt wird, weil nach einer gewissen Zeit der Wunsch aufkommt, von anderen das einzufordern, was man braucht, um komplett zu werden. Wenn man sich in seiner Erwartung enttäuscht fühlt, und du hast nicht das getan, du hast nicht jenes getan, du hast nicht, sagen wir mal, deine Rolle gut gespielt in unserer Beziehung, nicht? Dann kommt eine Schwierigkeit in diesem Kreise auf, die sehr oft dazu führt, dass die Kreise wieder auseinanderbrechen. Selbst in einer Ehe, dass sie einfach auseinander sind und so ein bisschen für sich dastehen. Das ist ein Ideal, weil in der materiellen, was selten erreicht werden kann, weil in der materiellen Welt nicht die Wahrheit unserer spirituellen Existenz erkannt wird, eine gewisse Unzufriedenheit immer da bleibt, die dazu führt, dass man in den anderen starke Erwartungen setzt, um eben dieses zivile Unbehagen, dieses spirituelle Unbehagen letztendlich zu lösen. Wenn jedoch eine Beziehung auf Krishna aufgebaut ist, sieht es anders aus. Man sieht seine letztendliche spirituelle Vollkommenheit. Man erwartet oder nicht, dass man die auf materielle Weise zufriedenstellt, sondern dass man sie in Beziehung zu Krishna zufriedenstellt. Man versucht, den anderen zu respektieren, als ebenfalls als ein Teil von Krishna und ihm zu helfen, ebenfalls in Beziehung zu Krishna zu kommen. Das heißt so schön, eine spirituelle Sicht ist, wenn du jemand anderes Boot an die andere Seite des Ufers bringst, dann bist du selber an der anderen Seite des Ufers angekommen. Wenn ich also in einer Beziehung versuche, jemanden zu unterstützen, ebenfalls zu Krishna zu kommen, dann komme ich ebenfalls zu Krishna hin. Das ist die spirituelle Grundlage von Beziehungen, auch von Freundschaften, auch von Elternschaften, auch von Itara-Sambandha, anderen Beziehungen. Wenn ich versuche, in diese Beziehung ein absolutes, das heißt eine spirituelle Grundlage hineinzubringen, dann kann ich diese Beziehung befreien von den Erwartungen, die niemals erfüllt werden können. Nämlich, dass man ganz werden kann durch eine materielle Beziehung. Und wir werden ganz durch eine Beziehung zu Gott, wobei uns die materiellen Beziehungen, die wir eingehen, wobei wir die auf diese Grundlage, diese spirituelle Grundlage richten. Zum Beispiel, in einer Ehe ist ein wichtiger Grundsatz in einer Beziehung, den anderen zu achten, zu respektieren. Er ist nicht nur dazu da, um mich zu ganz zu machen, sondern er oder sie ist dazu da, ist nicht die richtige Formulierung, man achtet ihn als ein Teil Krishnas und eine Teilin Krishnas. Das ist nochmal so zum Sagen. Man achtet und respektiert sie und versucht gemeinsam etwas Spirituelles zu erreichen. Und wo das möglich ist, können Freundschaften, richtige Freundschaften werden, die einen zufriedenstellen, auch über lange Zeit. Und Ehen werden, die nicht auseinander zu brechen drohen, weil ein höherer Einsatz dabei ist, ein spiritueller Einsatz und ein spiritueller Wohlgeschmack. Hare Krishna. Wir Westler, habe ich jetzt neulich gelesen von einer sehr nice Beobachtung von einem sehr wissenschaftlichen Devotees, flüchten sehr oft aus Beziehungen, wenn wir merken, dass sie uns nicht mehr zufriedenstellen. Im Osten kennt man das nicht so. Da gibt es zum Beispiel lebenslange Ehen, das ist sogar ganz klar, da ist gar keine Frage dran. Aber man versteht, ich muss es hinkriegen, in dieser Ehe jemanden als ein Teil Gottes zu respektieren und ihm zu helfen und zu assistieren. Das muss ich hinkriegen. Du weißt auch, wenn da diese spirituelle Dimension da ist, enthusiastisch genug, auch diese Enttäuschung, die überall in menschlichen Beziehungen ruhen, wie ein Tiger im Gebüsch, zu überwinden. Gut. Das ist der erste Punkt. Sagt Königin Kunti, wir sollten eine Beziehung auch zu anderen Menschen eingehen, wo aber Krishna gegenwärtig ist. Und Prabhupada gibt es sehr schön hier so zum Ausdruck. Diese Beziehung von Seele zu Seele, sagt er, kann durch die Beziehung zur Überseele oder zu Krishna hergestellt werden. Jetzt die Analogie. Sehen in der Dunkelheit ist kein Sehen. Man sieht nicht richtig. Nur schemenhaft. Sehen in der Dunkelheit ist kein Sehen. Sehen im Licht der Sonne, wenn die Sonne dazu kommt. Aber bedeutet, erstmal die Sonne zu sehen und auch alles andere, was man in der Dunkelheit nicht so gut wahrnehmen konnte. Ein nächster Punkt, der kommt, ist die Beziehung zu Krishna. Das ist der mein zweiter Punkt. Liebe Zuhörende. Gut gesagt, ja. Liebe Devotees, liebe Freunde und liebe Skeptiker. Ein ganz wichtiger Punkt, der eure Aufmerksamkeit für einen Augenblick voll und ganz verdient. Wir alle, die wir in dieser Welt sind, haben eine köstliche, ekstatische Beziehung, die wir entdecken können, da sie im Augenblick uns nicht ganz vertraut ist. Diese Beziehung ist eine Beziehung zu Krishna. Krishna hat uns die menschliche Lebensform gegeben, damit wir diese Beziehung wieder herstellen können. Im 11. Kanto wird gesagt, dass Krishna, nachdem alle anderen Lebensformen geschaffen waren, noch nicht ganz zufrieden waren, weil diese Lebensformen alle unter dem Prinzip des Instinktes stehen. Das heißt, wenn ein bestimmtes Bedürfnis auftritt auf der materiellen Ebene, wird versucht werden, dieses Bedürfnis instinktiv zu erfüllen. Der Mensch jedoch, als einzige, Krishna war nicht zufrieden, weil er sah, dass alle Lebensformen einfach unter dem Drang ihrer Sinne dahin lebten. Er schuf dann die menschliche Lebensform, um den Seelen die Möglichkeit zu geben, ihre ewige Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Das ist eine Lebensform, wo auch Instinkte da sind, auch Dränge da sind. Triebe, sagen wir in unserer westlichen Zivilisation dazu. Aber hier ist doch die Möglichkeit, nicht nur dem triebhaften Verhalten, den Drängen, die aus dem Körper kommen, und dazu wird noch addiert die Dränge, die aus dem Geist kommen, zu folgen, sondern wir können so etwas entwickeln wie Liebe zu Gott. Das ist die einzigartige Möglichkeit. Dazu ist uns die gegeben worden. Wenn wir nicht diese Möglichkeit wahrnehmen, sind wir sozusagen sitzen geblieben in unserer Evolution. Wir nehmen ja nach einem evolutionären Wanderung schließlich diese menschliche Lebensform an. Wenn wir diese Möglichkeit, diese sich von den Tieren unterscheidende Möglichkeit nicht wahrnehmen, hängen wir irgendwo fest, also eingeklemmt irgendwo auf der Evolutionsskala. In Deutschland gibt es so etwas wie den ewigen Studenten. Das sind so alte Männer, die sitzen also ewig in der Universität herum, die bleiben aber immer sitzen. In Bonn haben wir so einen kennengelernt, so ganz alte graue Haare, sitzt er da mit den jungen Boys und jungen Mädels da zusammen und schafft es nicht, die Prüfung, und will das, glaube ich. Ich weiß nicht, was seine Motivation ist. Der hat ungefähr 2 Wohnungen voll mit Notizen, die er sich in seiner Studienzeit genommen hat, aber er ist hängen geblieben. So ist es auch mit einer Seele, die einfach nicht weitergeht und die Lektion erlernt und in der menschlichen Lebensform nicht diese vornehmste Pflicht eingeht, nur seine oder ihre Beziehung zu Krishna wiederherzustellen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Auch für die Votis von Krishna. Ich möchte jetzt sagen, wieso, wir machen das doch. Liebe Devotis, es ist möglich, auch in einer Bewegung, seine ganze Zeit damit zu beschäftigen, andere Dinge zu tun und nicht über seine Beziehung zu Krishna nachzudenken. In die Beziehung zu Krishna einzugehen, kann manchmal bedeuten, ein bisschen einsam äußerlich zu werden und den einsamen Weg der Ekstatika zu beschreiten. Seine Beziehung zu Krishna einzugehen, kann manchmal bedeuten zu sagen, ich chante jetzt schon Hare Krishna oder lese schon im Bhagavatam, aber wie vital, wie dynamisch ist meine Beziehung zu Krishna? Über Internet bekam ich vor einiger Zeit einen schönen Brief, hat mich sehr gefreut. Da sagte jemand zu mir, was ist denn deine Beziehung zu Krishna? Was sprichst du zu Krishna und was antwortet er zurück zu dir? Was ist Krishna für dich? Wie sieht er aus? Was empfindest du für ihn? Und was empfindet Krishna für dich? Und woran weißt du, ob Krishna etwas für dich empfindet? Und als diese Fragen kamen, also ich war nicht ganz unvorbereitet, ich habe hier gerade ein Seminar darüber gegeben und sicherlich auch einen langen Waldspaziergang gemacht und über diese Frage nachgedacht vorher. Und ich habe sicherlich Antworten darauf. Aber ich fand es sehr gut, wie diese Fragen gestellt wurden und wie dieser Mensch also ganz neugierig da war, das hier auf den Punkt zu bringen. Ich möchte diese Frage an euch weiterrichten, an euer Leben. Was ist Krishna für euch? Was bedeutet er für euch? Wenn ihr an Krishna denkt, was kommen da für Gedanken? Wie sieht er aus? Wie verhält ihr euch ihm gegenüber? Und ganz wichtig für eine Beziehung, ist ja niemals eine Einbahnbeziehung, wo nur von euch was geschieht. Was macht Krishna euch? Was gibt er euch für Zeichen? So weiter. Das sind Fragen, die, wenn man die lösen will, muss man sagen, Moment mal, ich muss jetzt ganz kurz mal die 1000 anderen Gedanken ad acta legen. Ich muss jetzt, Moment mal, ganz, ganz kurz mal die ganzen 1000 kleinen Dinge, die ich so tue im Leben, die muss ich jetzt einfach mal aufhören. Manche Leute gehen richtig dazu in eine Solitüde, in eine Einsamkeit. In der vedischen Gesellschaft gab es nur, um diese Frage zu lösen, ein Haus im Haus. Was ist das? Ganz einfach, das könnte man vielleicht hier in Dole auch errichten. Also, mal sehen wir erstmal. Da wurde ein Haus gebaut mit Fenstern von Norden nach Süden. Nur zwei Fenster. Eins nach Norden, eins nach Süden. Und in diesem Haus wurde ein zweites Haus gebaut. Nur ein Raum, also ein Haus ist vielleicht ein einfaches Haus, nicht ein vierräumiges Haus, ein einräumiges Haus. Ein zweites Haus kam da rein mit Fenstern, die nach Osten und nach Westen gingen. Also nochmal, zwei Fenster im äußeren Haus nach Norden und nach Süden und zwei Fenster im inneren, dem zweiten Haus, die nach entgegengesetzt nach Osten und Westen gingen. Und man ging dort rein in diese Situation, dem Haus im Haus, und fing an zu meditieren. Und dieser Umstand war sehr, sehr gut, weil es der Umstand des Embryos im Mutterleib war. Dem Embryo, nämlich ohne die vielen Verpflichtungen, die vielen Gedanken, die vielen schwirrenden Ideen und so weiter, die im Koppel drum sind, die vielen Verpflichtungen, an die man sich gebunden hat, ganz solo. Nicht? Ganz für sich. Eine Situation, die auch wieder auftritt, wenn wir diesen Körper verlassen und dieses Leben verlassen und in den dunklen Gang des Todes hineingehen, um dort von dort dann weiterzugehen in ein neues Leben. Und da meditierte man. Man nahm eine Japamala mit sich, wo man sein Mantra chantete, und eine heilige Shastra, meistens die Gita, habe ich gehört. Das ist so das Buch für die Retreats. Und dachte danach über seine Beziehung zu Krishna. Wäre das nicht etwas, was wir auch in unserem Leben anwenden könnten? Wir brauchen vielleicht nicht erst zu warten, bis wir ein Haus im Haus haben. Wir können ja in den Wald gehen. Oder wir können einfach an einen heiligen Ort gehen und eine kleine Pause in unserem Leben einsetzen, von vielleicht nur 10 Minuten, wenn wir beschäftigt sind, oder für einen längeren Zeitraum. Ihr müsst sagen, gut, aber was hat... Gut, das sind letztendliche Dinge, natürlich sprichst du in der Bhagavatam-Vorlesung davon, aber wir müssen auch praktisch sein, es gibt viele Dinge zu erfüllen im Leben. Und was hat es für einen Wert für mich, jetzt über meine Beziehung zu Krishna nachzudenken? Ich kann es nur ausdrücken in den Worten von Srila Prabhupada, weil es so treffend das sagt. In der Gita im 4. Kapitel, Text 36, sagt er, wenn man richtig seine Beziehung wenn man richtig seine wesensgemäße Position in Beziehung zu Krishna versteht, ist das so nice, dass es einen sofort aus dem Kampf ums Dasein heraushebt, der im Ozean des Daseins stattfindet. Also, ein Gewinn ist hier zu verzeichnen, liebe Devotees. Ihr könnt diesen Kampf ums Dasein aufgeben, wenn ihr zufrieden werdet in eurer Beziehung zu Krishna. Also, man wird frei von Existenzängsten, zu Deutsch gesagt. Im Jahre 2000 soll das ein Riesenproblem sein. Oder wie es Freud sagte, den zivilen Unbehagen. Man fühlt sich nicht so wohl. Das ist der Gewinn, den ihr haben könnt, wenn ihr wirklich über eure Beziehung zu Krishna nachdenkt. Ein Beispiel, was gegeben wird, ist das Beispiel von Prahlad Maharaj, auf dem mehrere Tötungsversuche, Attentaten verübt wurden. Der wurde mit Waffen angegriffen, mit Gift. Der war in einer wirklichen Situation, wo ein normaler Mensch Existenzängste bekommen hätte. Aber er war so in seiner Beziehung zu Krishna verankert, wie es in der Gita ausgedrückt wird. Yomang Pashyanti Savasya, wer mich überall sieht und alles in mir sieht. Er ist niemals von mir getrennt, noch bin ich jemals von ihm getrennt. Er lebte in Krishna ohne Unterbrechung. Und so kam es, dass er diese Attentate gar nicht mal als solche wahrnahm. Nicht, als schließlich, als sein Vater immer wieder ankam, dachte er und mit Waffengewalt auf ihn angriff und sagte, mein Vater muss scherzen. Er ist ja mein Vater. So hat er das wahrgenommen. Einige Devotees waren selber mal in so einer Situation. Ich kann mich daran erinnern, wir waren in Ljubljana. Wir hatten ein Programm und die Serben griffen an und schossen Warnschüsse auf die Passanten. Und unsere Matajis kamen, wie immer, so in allerletzter Minute. Sie hatten gekocht, gütigerweise, und trugen da ihre Töpfe Halava durch, während die Serben auf die schossen. Die sollten weggehen. Aber die Matajis dachten, nö, wir müssen zum Programm, die müssen Halava kriegen. Und sind in den Programmraum gegangen. Später haben die Serben direkt neben uns im Programmsaal das Staatsministerium angegriffen mit Waffengewalt und haben ihre Bomben geschmissen. Es war richtig intensiv, also da war ganz schön was los. Und die Glasfassade, das war so eine Fensterfassade, ist zerbrochen, nicht? Von der Wucht der Explosion. Und wir waren einfach da und machten Kirtan. Es war einfach nicht das Gefühl, da Existenzängste zu haben. Nachher, als dann die Glassplitter zur Bühne kamen, sind wir natürlich unter die Bühne gegangen, aus zweckmäßigen Gründen, und haben dort weiter erzählt und so weiter. Nicht? Und dann sind wir wieder auf die Bühne gegangen. Das war nicht irgendwie jetzt eine Verrücktheit, sondern es war eine Freiheit von Existenzängsten. Etwas, was sehr schön ist, um sich wohlzufühlen im Leben. Über seine Beziehung zu Krishna nachzudenken, kann deswegen Existenzängste lösen, weil so lange, wie wir nicht diese Beziehung zu Krishna haben und da etwas in dieser Beziehung leben, wir immer unaufgehoben waren. Prabhupada gab das Beispiel von einem kleinen Kind. Wenn ein kleines Kind sich unwohl fühlt, die fühlen sich wohl. Wenn ein kleines Kind sich unwohl fühlt und anfängt zu schreien, Rebbe, 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 dann kann man das Kind zu so vielen Schößen geben. Rogerio kann es nehmen. Auch nimmt es nicht so ernst. Nicht? Und kann es denn geben zu James. Und der zweite macht Rebbe, Rebbe. Kann dann das weitergeben zu Nadia. Die hat schon Erfahrungen mit zwei Geschwistern hochgezogen. Nicht? Und dann macht Nadia ihre, ja, man muss es mal so sehen, man muss es mal so sehen. Aber wenn es dann weiter, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man weiß, man kann das Kind nur zu einer oder vielleicht einem zweiten geben, nämlich den Eltern. Nur wenn es auf dem Schoß landet, dann hört es auf und sagt, gut, und fühlt sich wohl. Denn es hat eine diese ganz vertraute, enge Beziehung hat das Kind eben nur zu einer der Mutter, meistens das Kleinkind, oder auch dem Vater. So gibt es auch für uns als Seele nur eine enge, tiefe Beziehung, die uns wirklich von den Problemen des Daseins lösen kann. Und das ist die Beziehung, die wir zu Krishna haben. Nur die. Es wird nur da funktionieren. Sonst werden wir weiter unzufrieden sein. Auch in unseren Beziehungen, wo wir plötzlich merken, huch, die sind jetzt wie ein platter Reifen, die Beziehung. Da ist nicht mehr die Vitalität, dieses pralle Luft da drin, die da vorher war. Das passiert sehr, sehr oft. Die Eltern unter uns mit einem gewissen Wiedererkennen diese Situation. Ja, das kenne ich. So. Nun, um seine Beziehung zu Krishna wiederherzustellen, ist ein Punkt sehr wichtig. Wir müssen unseren Narzissmus aufgeben. Ein neues Wort kann auch Egoismus sein. Wir in der materiellen Welt sind meistens ziemlich konsequente Egoisten, auch in unseren Beziehungen. Es gibt ein tolles Beispiel aus der griechischen Mythologie, was ich euch erzählen möchte, über Narziss. Narziss war ein wunderschöner Mann, dem laufend eine weibliche Anhängerschaft von 10 Mädels hinterherliefen und ihn schmückten und galanten. Und sie liefen so durch den Wald und er lief so voraus. Und er ging jeden Tag, so heißt die Mythologie, zu einem See, um sein Spiegelbild zu sehen. Er sah nämlich wirklich schön aus. Nur eines Tages schaute er sich in sein Spiegelbild und fiel in den See hinein, ertrank darin, woraus aus dem See heraus eine Blume wuchs, die Narzisse. Eine wunderschöne Blume, man sagt auch in Deutsch Osterglocke dazu. Wunderschön. So, einmal wurde der See interviewt. Mein lieber See, sagte der Interviewer, es ist ja so, dass jetzt Narziss gestorben ist. Muss sehr traurig sein, Narziss verloren zu haben. Schau dir jeden Tag in dich herein, und du sahst diesen traumhaft schönen Mann. Ja, sagte der See, ich bin traurig. Aber ich bin traurig aus einem anderen Grund. Jeden Tag konnte ich mich spiegeln sehen, wie ich gespiegelt war in den Augen von Narziss. Jetzt ist er reingeplumpst in den See und ich kann nicht mehr mein Spiegelbild sehen. Deswegen bin ich traurig. Hier beendet die Geschichte über den Narzissmus, über den Egoismus. Die bedingte Seele, weil sie im Mangel lebt, im Mangel dieser ekstatischen Gottesbeziehung, sucht sie das immer zu finden und ist deswegen manchmal ein gefährlicher oder ein höflicher Egoist, je nachdem. Jedem das Seine ist die materielle Philosophie und mir das meiste, bitte. Das ist, haben wir so gelernt in Hamburg. Das ist ein gewisser Ethos. So, genau dieses Ego ist es, was zwischen uns und Krishna steht, wie ein trennender Berg, der überwunden werden will, um in diese ekstatische Beziehung zu Krishna hineinzugehen, in diese sorglose, von Krishna völlig eingenommene Lebenshaltung. Und wie wir das machen können, werde ich in meiner Morgen-Lecture werde ich da weitergehen. Heute möchte ich so viel gesagt haben. Wir haben eine Beziehung zu Krishna. Die menschliche Lebensform ist uns von Krishna gegeben worden, um diese Beziehung aufs Neue wiederzubeleben. Das Ergebnis davon, wenn man diese Beziehung wiederherstellt, ist, dass die Existenzängste, die ganz natürlich für jeden da sind, der in den Ozean, in den schäumenden Ozean des materiellen Daseins gefallen ist, die hören auf damit, diese Beziehung. Was uns trennt natürlich ist dieses Ego, denn diese Welt, so können wir lernen, beruht auf den unterschiedlichsten Manifestationen des Egos, philosophisch gesehen. Aber ich habe morgen einen ganz interessanten Ansatz. Ich werde anfangen mit einer Diskussion zwischen einem König und einer Königin aus dem buddhistischen Kanon, wo der König aufwachte aus der Meditation, also hervorkam aus der Meditation. Nee, die Königin war es zuerst, oder der König war sie, eine von beiden, und dem sagten, du, ich habe gerade in der Meditation gemerkt, ich liebe eigentlich nur mich. Nimm es nicht persönlich. Ich liebe dich eigentlich nicht. Und sie ging dann mit dieser Thematik zu Buddha. Und der Buddha sagte etwas sehr Weises. Damit wäre, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. So, ich möchte soweit erstmal erklären und sehen, ob ihr hierzu irgendwelche Fragen habt, die sich ergeben haben. André?
Was haben wir in der spirituellen Welt für Beziehungen außer zu Krishna?
Unter uns.
Mhm. Unter uns.
Ja. Ja, ich möchte diese Frage gerne wiederholen. Was haben wir außer der Beziehung zu Krishna unter uns anderen Devotees für Beziehungen? In der spirituellen Welt. In der spirituellen Welt gibt es all diese Beziehungen, die es hier auch gibt. Wir wissen zum Beispiel von verheirateten Gopis, wir wissen von Paaren, auch von Männern, die immer in Paaren auftreten. Zum Beispiel Madhukanta und Snigdhakanta. Das ist ein Team. Die singen zusammen für Krishna und sind befreundet. Und Poesie, dichten und so weiter zusammen. Ein Dichterpaar ist das. Also nicht ein Ehepaar, sondern ein Freundschaftspaar. Es gibt dort all diese anderen Beziehungen. Sie sind jedoch ganz und gar auf Krishna fixiert. Ich möchte euch ein gutes Beispiel geben, was mir so neulich wo mir das so eingeht. Wenn die Kuhhirtenjungen abends, nachdem im Hause von Nanda Maharaj noch eine Veranstaltung stattgefunden hat, wo Sänger und Akrobaten Krishna und Balaram erfreut haben, da sind dann auch die Kuhhirtenjungen da. Die treffen sich zu diesem wirklichen Festival. Da kommen diese, die singen da wunderschön, tanzen. Und es gibt auch Clowns dort, die also wirklich reißerische Witze machen. Es ist so eine Unterhaltung, die im Hofe von Nanda Maharaj stattfindet. Da ist eine extra eine kleine Halle für gebaut. Also eine größere Halle. Das heißt, dass zu diesem gesellschaftlichen Abend alle Bewohner von Vrindavan kommen und sich dann aufs hinsetzen und dann kommen Krishna und Balaram und setzen sich an die für sie vorgesehenen Plätze und schauen sich jetzt diese Show einfach an. Das ist eine richtige Show, wie Theo macht da so ermunterte Hefte für solche Shows, ne? Das ist Ermunterungshefte oder Ermutigungshefte oder wie man das nennt. Und die kommen also da und sitzen, die ganzen Bewohner von Vrindavan, aber sie schauen sich nicht diese Theaterspiele an, sondern schauen die ganze Zeit auf Krishna und Balaram. Und manchmal sagen wie einseitig. Aber es heißt, das eigentliche Festival für die Augen ist Krishna zu sehen. Der ist so unvergleichlich schön, dass es einfach nichts Schöneres gibt. Und der ist auch sehr unterhaltsam. Er ist also laufend aktiv, Krishna. Dann guckt er mit den Blicken, dann macht er irgendwelche Streiche, dann tauscht er liebevolle Blicke mit den Bewohnern von Vrindavan auf. Das ist nur ein Vorwand, nochmal Krishna und Balaram zu treffen. Und dann gehen die nach Hause, die Kuhhirtenfreunde, die ganze Nacht denken sie nur an einen Gedanken: Wann bin ich mit Krishna und Balaram zusammen? Alle Beziehungen, die da sind, treten, also wir sollten nicht sagen, sie treten in den Hintergrund, das wäre aus materieller Sicht gesehen, sondern wir müssen es so sagen: Krishna ist so im Vordergrund, dass er die ganze Aufmerksamkeit und die ganze Liebe auch nimmt, was aber nicht heißt, das ist jetzt sehr wichtig, dass die nicht, dass die kein Herz für zwei haben. Die haben auch andere Beziehungen. André, um deine Beziehung zu Krishna zu erwecken, das werden wir nachher auch diskutieren in der Vorlesungsreihe. Hare Krishna. Wo? Krishna ist jetzt erstmal. Sehr dezent eigentlich, ne? Vorhang zu dezent. Um deine Beziehung zu Krishna wiederzubeleben, brauchst du unbedingt die Beziehung zu Devotees. Krishna sagt im Adi Purana, jemand, der sagt, er ist direkt mein Devotee, ist nicht mein Devotee. Wer sagt, er ist der Devotee von meinen Devotees? Oh, er ist mein Devotee. Du musst also so etwas wie ein Beziehungskreuz herstellen. Guck mal. Das ist das Beste, um es bildhaft klar zu machen. Angenommen, ich tue dieses Kissen auf, was in die Werte, was in die Höhe strebt im Augenblick. Es geht eigentlich sonst, das ist ein Flachmann, aber sonst hier strebt es mal in die Höhe. Weil es eine etwas schwierige Situation ist, das Kissen aufrecht zu halten, fällt es um. Wenn ich aber hier eine Verstrebung hinbauen könnte, Jerome könnte uns erklären, wie das geht, nicht? Dann würde dieses Kissen gehalten werden. So ist auch die Beziehung zu Devotees wichtig, sodass wir unsere Aufmerksamkeit auf Krishna behalten. Sonst können wir das nicht. Und deswegen müssen wir an Devotee von den Devotees fahren. Ich glaube, kennen wir das nicht alle, wenn wir mal so aus der Ferne kommen. Und dann kommen wir die vertraute Straße nach Dol hoch. Dann kommen schon gewisse Gefühle auf. Nicht? Obwohl wir ein bisschen fertig sind vom Autofahren. Wir merken, oh Krishna, oh, eigentlich ist doch nicht alles so schlecht. Es gibt doch Hoffnung. und so weiter und so fort. Nicht? Und wir werden inspiriert. Und ich werde, und wir kommen dann hin und sagen, also ich freue mich schon auf den Krishna Chandra, wenn der da wieder lachend gegenübersteht. Nicht? Und so weiter. Und man ist einfach auf diese Weise, und dann nehme ich am Seminar statt und mal sehen, wen Gadadhar geheiratet oder wenn die neue Frau. Also erstmal so dieses Soziale kommt dann erstmal so rein, nicht? Aber dann fragt man sich, während man so die letzten Meter macht, das schon, und es geht ja auch eigentlich um Krishna. Ne? Es kommt einfach, wenn man mit die Worte. Es geht ja um Krishna. Und dann wird Krishna sehr, sehr nah. So, sowohl in der spirituellen Welt als auch hier in der materiellen Welt ist die Beziehung unter den Devotees wichtig. Aber in der spirituellen Welt ist es so, weil Krishna so realisiert schon ist, ne? Überstrahlt er alles und ist überall gegenwärtig. Wie die Sonne, die in allen Phänomenen des Tages gegenwärtig ist. Zwischen den Blättern, zwischen den Bäumenstämmen, zwischen Menschen ist die Sonne da, sie gibt ihre Strahlungen und so weiter. Und so kann man auch dann alles sehen und verwirrt sich nicht. So ist das Ideal, dass die Krishna-Sonne zwischen allem und in allem gegenwärtig ist, was wir tun in dieser Welt. Und dann ja, geht es gut ab. Also, sorry, dann geht es gut voran. Genau. Gibt es noch andere Fragen, die euch einfallen zum Thema oder sonst?
Ich kann mir das Haus im Haus nicht vorstellen. Es müsste doch auf das Haus gebaut sein. Was nützen sonst die Fenster nach Osten und Westen? Man schaut auf die Wand oder in den Raum.
Ja. Kurz noch was zur Erläuterung vom Haus im Haus. Die beabsichtigte Idee ist, dass man nur indirektes Licht hört. Nur indirekten Klang. Du hast recht, die Fenster nützen schon was. Da kommt indirektes Licht durch und indirekter Klang. Ist ungefähr so wie im Mutterleib. Da sieht man ja auch nicht direkt. Sondern man merkt wahrscheinlich, wenn es dunkel ist und wenn es hell ist. Und man hört die Musik auch indirekt. Durch die ein bisschen durch den Mutterdämpfer hindurch, oder wie sagt man, durch die, also das ist ja nicht sehr respektvoll gesagt, durch den Bauch, durch die Bauchwände hindurch. Und dass die beabsichtigte Wirkung ist, also in einen Zustand hineinzukommen, wo man von der Welt so ein bisschen in einen anderen Erlebnisraum hineinzugehen, würde ich mal sagen, als den, der uns normal zugänglich ist. James.
Mir ist etwas aufgefallen in meinem eigenen spirituellen Leben, dass man aufgrund von einigen Erfahrungen der Beziehung mit Krishna, das ist ja etwas, wie gesagt, sehr was Freudvolles, und man frei von diesen Existenzängsten, so dann hat man die Tendenz, also man will das wieder haben, also das am Anfang vom spirituellen Leben, das ist das zu etablieren, zu entwickeln. Und ich habe gemerkt, dass man immer wieder so eine Haltung reinrutscht, wo man zwar diese Freude und Glückseligkeit erfahren will, aber eigentlich ohne die Beziehung zu Krishna. Also Krishna dahinter ist es eigentlich die Beziehung, die Sense, die Freude. So.
Ja. Kann man im spirituellen Leben kommt es oft vor, dass man sagt, James, dass man sich, dass man in einem freundvollen Zustand gerät. Und dann ist es einem natürlich sehr wichtig, diesen freudvollen Zustand zu wiederholen, Man versteht jedoch nicht, dass dieser freudvolle Zustand gekommen war, weil man in Beziehung zu Krishna war und tut diese Freude deswegen suchen, aber nicht in der Beziehung zu Krishna, sondern wieder. Yes, Krishna weiß das, dass wir so sind, James. Was Krishna macht, ist, dass er den Devotee dann in eine Situation hineinschickt, in der Devotee geschult wird. Das ist ungefähr so wie eine Mutter, die sieht, irgendwann ist das Kind so weit und die seucht es dann nicht mehr. Das Kind kommt an und möchte noch weiter die Muttermilch haben, aber die Mutter weiß, mein Kind soll jetzt aufwachsen. Es soll nicht immer nur bei mir an der mütterlichen Brust verweilen, sondern es muss ins Leben ein bisschen hineinkommen. Und es ist zuerst hart, aber nach einer gewissen Zeit weiß das Kind dann darum. So schickt uns Krishna auch manchmal weg und gibt uns eine Situation, die ein bisschen schwierig ist. Und wir werden dann irgendwann verstehen, dass es nicht nur um die Milch geht, um die Freuden, die ich bekomme, sondern eigentlich, dass diese Freuden nur möglich sind, weil die Mutter da ist, weil Krishna da ist. Ein neuer Devotee, und auch es kommt immer wieder vor, ist oft im spirituellen Leben wegen den Annehmlichkeiten, die ihm die Bhakti gibt, die gute Gefühle, und weiß deswegen, und sieht nicht die Mutter wieder. Nicht? Kinder sind ja manchmal mit ihren Müttern, also alles andere als rücksichtsvoll, nicht? Weil die wollen die Milch. Nicht? Und sehen nicht die Bedürfnisse der Mutter, was sie nicht sehen können, das ist okay für Kinder. Also, aber nach einer gewissen Zeit müssen sie erwachsen werden. So gibt uns, schickt uns Krishna auch weg, bis wir irgendwann einfach rufen nach Krishna. Krishna, Krishna, nur um dir geht es. Es geht ja eigentlich nur um dich und nicht um diese Annehmlichkeit. Es wird richtig analysiert von Vishwanath Chakravarti Thakur, dass diese auf einer Stufe, wo man noch nicht stetig ist im hingebungsvollen Dienst, will man die Annehmlichkeiten genießen, die einem die Bhakti verschafft. Das kann regelrecht zu richtigen Irrläufern im spirituellen Leben werden. Das kann sogar ein Swami passieren, der kriegt laufend Geschenke und Geld und Automobilien oder wie das heißt und so nicht. Und wenn er dann nur so diese Dinge genießt, die ihm diese Position und diese auch seinen Dienst vielleicht gibt, dann kann das schwierig für ihn werden. Nicht? Muss er sagen, Krishna schickt uns manchmal weg, aber das ist seine Gnade. Bis wir dann nicht mehr rufen um die Annehmlichkeiten, sondern um Krishna. Ich glaube, viele hier wissen, was ich meine. Krishna Center.
Ich würde gerne wissen, wie man das feststellen kann, dass ein späteres Leben ist, wirklich von da motiviert ist und nicht von diesen Nebenwirkungen, weil das kann ja über Jahre total gemischt und vermischt sein. So, das muss irgendwie evaluiert werden, das ist vielleicht nicht.
Wie man das selber feststellen kann, für sich selber. Wie kann man selber feststellen, dass man nicht im Krishna-Bewusstsein wegen den Annehmlichkeiten sind, die so nebenbei so kommen oder im spirituellen Leben schlechthin, sondern wegen Krishna? Prabhupada hat ja einmal uns einen Test gegeben. Du kannst feststellen, wie sehr du an Krishna anhaftest, kannst du feststellen, indem du feststellst, wie sehr du angehaftet bist an Sinnenbefriedigung. Das ist ja etwas, was man sehr schnell feststellen kann. Nicht? Das heißt eigennütziger, getrennter Befriedigung. Das ist ein ganz... Er sprach besonders von der Sexualität, die ja dieses Jahr... Da sind ja alle fünf Sinne sofort beschäftigt. Ne? Man kann sich daran prüfen, wie sehr bin ich angehaftet noch an eigennütziger Befriedigung oder wie sehr bin ich angehaftet daran, Krishna Freude zu bereiten. Beim Chanten kann man es sofort merken. chante ich jetzt, nur um nicht so gestört zu sein? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Oder chante ich, um Krishna zu lobpreisen? Wenn du dir zum Beispiel Haridas Thakur anschaust, wird mir der auch seine 196 Runden, so 192 Runden schaltete, der hat Krishna verherrlicht. Wenn du schändest, wie machst du das? Um gut drauf zu kommen? Und so weiter. Da kannst du zum Beispiel bei dir selber merken. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Geht es dir um Krishnas Zufriedenstellung oder um deine eigene? Ein intensiver Test, ne? Aber ich glaube, es ist sehr deutlich. Beim Chanten kannst du sofort anfangen. Hast gleich was zu tun für heute oder morgen oder so. Einen kleinen Test. Natürlich jetzt ziemlich intensiv denken. Da werden wir im Japa-Workshop drüber sprechen. Wie kann man ein ekstatischer Chanter werden, der auch Krishna zufriedenstellt? Die Idee ist, wenn wir das so hören, dann sind wir zuerst immer ein kalter Eisblock in meinem Magen. Ich darf nicht mehr an mich denken, anscheinend hier. Wie soll das laufen in der Praxis? Nicht? Wie soll ich das jemals verdauen können? Die Idee ist, das Blatt genießt ganz natürlich durch den Baum hindurch. Wenn die Wurzeln aus dem Erdreich das klare Wasser aufsaugen und es dann über die Gefäße oder diese Leitung da im Baum, ich weiß nicht genau, wie man das nennen kann, zu den Blättern hinführt, ist es ganz natürlich für das Blatt, auf diesem Wege Wasser zu bekommen. Es ist nicht so natürlich für das Blatt, bewässert zu werden. Also wir sprechen jetzt von Ernährung. Nicht? Wenn die Wurzeln nicht mehr da sind, dann nützt der schönste Monsunregen nichts mehr. Das ist die Art und Weise, wie die Blätter versorgt werden, mit dem Lebenselixier, durch die Wurzeln. So ist es auch, wie wir geschaffen sind. Wir sind Teile Gottes, doch schön. Du bist nicht nur einfach ein Haufen Materie, was so ein bisschen nach dem Sinn geht. Du bist göttlich. Und in diesem göttlichen Anbindung bist du zufrieden. Ich weiß, ich weiß, dass dir das klar ist. Ich sage es jetzt nur so als Meditation. Wir sollten nicht denken, das ist schlimm, wenn wir hören, du kannst nicht getrennt von Krishna zufriedenstellen. Wir sollten sagen, juhu, also ich bin göttlich, super, mach was anderes. Also das ist doch was. Nicht? Und kann auf diese Weise spirituell zufriedengestellt werden. Das ist kein nicht grausam oder einschränkend. Das erweitert einen unbegrenzten Bereich, der uns vielleicht noch nicht so bewusst war. Hare Krishna. Gut. Ich bin sehr froh und von einem gewissen, vielleicht sogar schädlichen Stolz erfüllt, dass wir nicht überzogen haben. Wir werden hier enden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Krishna Chandra uns für den heutigen Tag noch eine Übersicht gibt. Komm bitte. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hare Gopal.